Pals Geschichte. Sagenhaftes und Legendäres. Servus. Schei, dass na wieder do sind. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer de Patrick vom Pals Geschichte Podcast. Auf unserer Streifzieg durch die Pelzer Sagenwelt, do hän mir schon so manches erlebt, schon so einiges gelernt und schon so manche sympathische Sagengestalte aus de Pals kennengelernt. Nicht selten allerdings, da kommen die Helden in den Geschichtle an ihr Grenze. Ob die zwei, die mal heit treffen, über ihren Schatten springen können? Mir wären Zähne. So langsam zeichnen sich auch Parallele ab. Vielleicht kommen der eine oder dem andere unter euch, die regelmäßig zuhören, ein paar Elemente von dem heidischen Geschichtel bekannt vor. Wenn nicht, dann hören doch mal die Geschichte der Kuss der Schlange von der Wecklenburg an. Gedanklich machen wir uns so langsam auf der Weg nach Enkebach-Alzeborn, ganz in der Nähe von der Mehlinger Heide und von Lautre. Enkebach-Alzeborn, das Tor zum Pelzer Wall, wie man auf der Internetseite von dort lesen kann. Wie immer ist der Schauplatz von unserer Legende also auch ein Ausflug wert. Also dient das Geschichtel heid quasi auch dazu, um euch auf euer nächster Ausflug vorzubereiten, um euer Vorfred zu mehren und um jetzt ein bisschen gut die Unterhaltung genießen zu können. Tauchen wir ab in die Pelzer Sagenwelt. Wild wälzt sich der Peter von links nach rechts. Hinzu eine Eichendeckel vibrieren die Pupille. Schweißperle stehen ihm auf die Stirn. Eigentlich wollte er sich zu einem erholsamen Mittagsschläfel unter den schönen Lindebäum lächeln. Und jetzt wird er von Traubenfetze durch seine Gehirnwindungen gejagt. Nix mit Erholung. In seiner Fantasie wird er zu Höchstleistungen angespannt. Der Puls rast. Ganz aufgeregt ist er. Eine runde Jogge hätte nicht anstrengender sein können. Sein Kopf schlacht river und nimmer, bis er mit großer Pupille weit sein Eiche aufreißt, die Luft holt und senkrecht im Schatten unter dem Bäm sitzt. Schnell schnaufend braucht er einen kurzen Moment, bis er wieder in die Realität ankommt. In dem Moment, in dem sich der Träum noch wie echt anfühlt und die Echtwelt verschwummen wie ein Träum ist.
Alleweil hat es dich aber ordentlich gerobbt her. Was hast denn du geträumt?
Der Sepp lehnt entspannt am Stamm von der Linde, während der Peter hat den Weg in die Welt zurückfindet.
Herr Sepp, das war alleweil krass. Ich war draußen unterwegs auf der Straße nach Enkebach. Auf einmal habe ich eine Schaufel in der Hand und buddel ein tiefes Loch, bis da ganz tief drunne ein riesiger Schatztruhe vor mir liegt.
Der Peter wischt sich noch einmal den Schweiß von der Stirn und reibt sich sein Eiche.
Alleweil wird's spannend. Ein großer Schatz. Und sag mal, wo genau war dann das? Kannst du dich noch erinnern?
Das ist tatsächlich das Seltsame. Ich seh's noch genau vor mir, als ob ich wirklich dort gewesen wäre. Ich kann dir haargenau sagen, wo ich eben gebuddelt hab.
Herr Sepp, wir müssen doch nicht schlappen und gucken, ob da tatsächlich was vergraben ist. Der Traum war einfach zu echt.
Jo, alle, jetzt mach mal kein Ferz, Peter. Das war doch bloß ein Traum. Jetzt komm mal wieder runter, beruhig dich und wach erst mal richtig auf.
Doch ich geh los, bevor der Traum wieder in mein Unterbewusstsein abtaucht.
Der Peter geht los. Er muss das jetzt wissen, ob du tatsächlich was traisch. Weil so durch den Wind war er bis jetzt noch nie, als er aufgewacht ist.
Verrückt. Auf was für Idee der so kommt, denkt sich der Sepp und guckt dem Peter erst mal ein bisschen nach.
Dann zuckt er allerdings kurz mit der Schulter und geht mit. Es könnte ja schon sein, dass an der Geschichte was dran ist.
Blöd, wenn er sich sein Adel an dem Schatz durch die Lappe gehen lassen tät.
Die zwei organisieren sich noch schnell ein paar Schaufle und dann geht's auf die Straße nach Enkebach. Tatsächlich findet der Peter auch ganz schnell die Stelle, wo er eben im Schlaf noch gebuddelt hat. Also los. Motiviert und mit Tatendrang fliegt ein Schieb voll Dreck noch der andere durch die Luft. Der Erdhaufe wird größer, das Loch wird tiefer. Die Zeit verstreicht, die Sonne geht unter. Lang schaffen sie schon an dem Loch rum und haben noch keinen Schatz gefunden. Der Sepp steht neben dem Loch und stemmt sein Händ in der Ricke. Er muss sein Kreizei renken. Was tun ihm doch sein Knochen weh noch der Blocherei.
Du Peter, ich glaub, wir lassen's, bevor wir uns da für nix und wieder nix krumm und bucklig schaffen. Es war halt doch nur ein Traum, egal wie realistisch der dir vorkomme ist.
Ja, ist ja schon recht. Nur noch ein ganz kleines bisschen.
Hört man die Stimme von Peter aus dem Loch, während wieder eine Ladung Dreck von ganz tief drunnen noch überfliegt.
In meinem Träum, da habe ich schließlich ach ganz tief buddeln müssen, bis ich...
Der Peter stockt.
War das Geräusch da alleweil Seischip, die auf einen Deckel von einer Trugstoße ist?
Da ist doch ein Hohlraum. Der Peter kann's nicht fassen.
Zu zweit buxieren sie mit ihren letzten Kräften eine grausig schwere Schatztruhe ans Tageslicht.
Oder besser gesagt in den Mondschein. Von weit her hört man gerade die Glocke von Enkebach Mitternacht schlachen. Mit großer Eiche wollen sich die zwei über die Truhe hermachen.
Nur die hat überhaupt keinen Deckel. Die Kiste ist komplett zu.
Der Sepp holt mit einer Spitzhack aus und will das Teil mit ein bisschen mehr Gewalt bearbeiten.
Doch bevor er die kinetisch aufbringen kann, um wenigstens ein Dell neid zu machen, fällt ihm vor Schreck die Spitzhack aus der Hand, als vor ihnen wie aus dem Nix ein weißes Fräulein auftaucht, mit einem Kleid a, des heller leicht, als der Mond scheint.
Das tät ich an deiner Stelle nicht machen.
Du tust dir doch nur weh. Egal mit was ihr versuchen, die Kisch zu bearbeiten, ihr kriechen sie nicht auf. Denn der Schatz, der dort drin ist, den kann man nur auf Emmeweg erhalten.
Ha, ich hab's doch gewisst, da gibt's einen Schatz zu holen.
Ganz genau, und deswegen hab ich dich im Träum ach du hergerufen.
Während der Sepp so über die Erscheinung verschrocken ist, dass er jetzt sei Levi Notort sein Schließmuschel unter Kontrolle halte, ist der Peter wie selbstverständlich mit dem Fräulein am Schleverer.
Na aller, dann, wenn du mich schon extra hergerufen hast, dann verzähle wohl, wie komme mir dann jetzt an den Schatz,
wenn's nicht mit Gewalt geht?
Weil ein Schloss sei nicht, du ach nicht, und ein Schlüssel wird's dann jo wohl ach nicht geben, oder?
Wenn du den Schatz haben willst, dann musst du schon etwas dafür machen.
Die Aufgabe ist zwar eigentlich keine große Kunst, und doch bis jetzt für alle, die es versucht haben, unmöglich zu meistern. Wir wären ja sehen, ob du ausreichend Mumm hast, um meine Prüfungen zu bestehen.
Der Peter baut sich noch ein bisschen auf, Brust raus, Kopf hoch. Schließlich will er ja nicht den Eindruck erwecken, dass es ihm an irgendetwas fehle, Kind, um sich dem Schatz würdig zu erweisen.
Mumm soll's wohl nicht fehlen. Da bin ich schon ordentlich ausgestattet. Ich glaub ehrlich gesagt nicht, dass es irgendeine Aufgabe auf der Welt gibt, die ich nicht meistern kann.
Naja, zumindest am Selbstbewusstsein scheitert's nicht. Ob hinter der große Klappe dann auch noch ein bisschen Substanz ist, das wird sich ja im Laufe von dem Geschichtel dann noch zeichnen.
Der Sepp meldet schon mal Zweifel an.
Jetzt machen wir langsam. Du weißt ja noch überhaupt nicht, um was es da geht.
Richtig, aber das wird das gute Fräulein uns jetzt jo gleich sagen.
Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Ihr müsst die nächsten 3 Tage noch einmal immer zur Geisterstunde do an den Platz kommen. Jeden Abend werde ich auf euch warten und ihr müsst mir einen Kuss geben.
Der Sepp ist erleichtert, der Peter erfreut. Das scheint wohl tatsächlich keine schwere Aufgabe zu sein.
Unvorstellbar, dass da schon einmal jemand dran gescheitert ist.
Immer Fräulein einen Kuss geben, das ist wohl eher eine Belohnung und keine schwere Aufgabe.
Zuversichtlich gucken sich die beiden Kerle an und zwinkern sich zu.
Moment mal, nicht so schnell. Fräne ich bloß nicht zufrieden. Ich will euren Enthusiasmus nicht bremsen, aber es gibt doch noch was, das ihr unbedingt wissen müssen. In der ersten Nacht, du erscheine ich euch als ein großer Kläffer mit spitze Zeh und Spuckfeier, dass ihr euch bloß nicht ansehen gelassen. In der zweiten Nacht, da komme ich in Gestalt von einer schleimischen Grotte. Und in der dritten Nacht, da bin ich wieder in der Gestalt, die ihr jetzt zähnen. Und wenn ihr mir dann den dritten Kuss geben, dann kehrt der Schatz euch.
Joala, so ein kleines Frischel, das wird ja wohl keine große Herausforderung sein. Dem tricke mal einen kleinen Schmatzer auf die Lippe.
So ein Schatz, da kann man das ruhig mal machen. Und mit dem feierischen Kläffer kommen wir schon, ach klar. Der muss ja auch mal Luft holen und kann nicht ständig Feier spucken.
Wenn's weiter nix ist, ich freue mich schon richtig drauf.
Alla dann, bis morgen. Vergessen nicht, um Mitternacht.
Und das Fräulein verschwindt genauso unvermittelt und unheimlich, wie es aufgetaucht ist. Es lässt sich förmlich in Luft auf.
Der Peter ist noch immer euphorisch. Der Sepp ein bisschen skeptisch. Schnell vergraben die zwei die Truhe, dass er ihnen niemand wegschnappt. Allerdings nicht so tief. Schließlich, wenn sie ihren Schatz ja so schnell wie es ewe geht in Empfang nehmen. Ja, dann gut Nacht. Ruhen euch ein bisschen aus, ihr Biwle, damit ihr eure Aufgabe ach gewachsen sind. Wenn man dann allerdings ein bisschen Zeit hat, drüber nachzudenken, was das Fräulein da so alles gesagt hat und sich dann frucht, was das überhaupt für ein Wesen sei, Kind, das einfach so auftaucht und wieder verschwindet, dann kommen ihm schon ein bisschen die Zweifel. Zur Sicherheit haben sich die Schatzsucher erstmal in der Kneipe getroffen, um sich ein bisschen Mut auszutrinken. An der Stelle sei einmal dahingestellt, wie sinnvoll das ist, aber es muss Sellemolz wohl so gewässt sein. Ein gute Pelzertruppe war ihren Mutmacher und sie hätten wohl ein bisschen mehr Mut gebraucht, als üblich zum Verzehr empfohlen ist. Pünktlich um Mitternacht sind sie wieder an der Stelle, wo sie den Schatz gefunden haben. Und tatsächlich, sie sind nicht allein. Ein wirklich großer Kläffer stürmt aus dem Wall auf sie zu. Der macht nicht den Eindruck, als ob er einen Kuss haben will. Zur Begrüßung schmeißt er deine zwei Abenteuer einen ordentlichen Feierstrahl entgegen. Jetzt wär's schon von Vorteil, wenn man noch all seine Sinne und Reflexe zu 100% zur Verfügung hätte. Schnell, auf Zeit! Im letzten Moment zieht der Peter de Sepp hinein einen dicken Bämstamm.
Das war alleweil knapp. Hier ist es sehr leid. Ich glaub, das Ganze wird mir zu heiß. Ich geh lieber wieder.
Jo, Alla, jetzt still dich halt nicht so trau. Es gibt doch eine ordentliche Belohnung dafür. Der Sepp hört allerdings schon nicht mehr, was der Peter sagt. Er hat längst die Bäh unter die Arme genommen und ist stapperserig in Richtung Enkebach gelaufen. Schad, aber gut, dann gibt's eben Mähner von dem Gold für mich. Seltsam, von Gold war bis jetzt noch nie die Rede. Es ist immer bloß um einen Schatz gegangen. Und das ist ja doch ein bissl Definitionssach, was wer als Schatz bezeichnet. Der Peter riskierte mal den Blick aus seinem Versteck. Als ob das Viech drauf gewartet, schmeißt's ihm eine Häsiladung Feuer entgegen. Die Hitz bitzelt an seiner Haut und die erste Herle an seine Arm wären versenkt. Schnell zieht der Peter sein Kopf zurück und wart. Als es ruhig wird, springt er schnell auf die Lichtung und rennt auf den Hund zu. Leider ist er noch zu weit weg und der Hund kann schneller wieder eine Ladung Häsi-Luft abfeiern, als der Peter gedingt hat. Er schmeißt sich auf der Budde und eine schmerzhafte Feierwalz fegt über ihn weg. Er ist ganz von Feier bedeckt. Zum Glück war da der kleine Muldi im Budde, sodass er der gefährliche Strahl über ihn weggezogen ist. Jetzt ist seine Gelegenheit. Der Hund holt tief Luft. Der Peter springt hoch, rennt auf das Viech zu und im Vorbeigehen drückt er ihm einen sanften Schmatzer auf die Lefze. Das muss wohl gereicht haben, weil von einer Sekunde auf die Anna steht der Peter wieder allein auf der Lichtung. Von dem Hund ist nichts mehr zu sehen.
Jesus, das war jetzt allerdings schon knapp. Aber gut, der erste Kuss wäre vergeben. Bleiben nur noch zwei. Wie gefährlich kann dann schon eine kleine Grott sein? Der Schatz, der ist mir sicher.
Der Peter freut sich und als er in der nächsten Nacht wieder zu der Lichtung lief, da stellt er sich schon vor, was er sich wohl alles gönne, Kind, wenn der Schatz erst ihm kehrt. Und er ist noch immer in Gedanken versunken von Bimbes und Schambes im Everfluss, als er in seine Fies eine kleine Vibration im Butte spürt. Hoppla, was war jetzt das alleweil? Erdbebe? Nee, das kann nicht sein. Das Zittern ist gleich wieder vorbei und es wiederholt sich in gleichmäßiger Abstand und wird immer intensiver. Jetzt kann er auch deutlich erkennen, dass dort gegenüber die Bäume ein bisschen wackeln. Seltsam, was kommt dann dort? Oh, hoffentlich wäre ich jetzt nicht gestört. Nee, das, was dort kommt, das ist keine Störung. Das ist das Viech, auf das er wart. Ein kleine Grott. Was heißt Klee? Wie sich rausstellt, ist die so groß wie ein Elefant. Ein breites Maul mit dicke Lippe, so groß wie Schlauchboote. Die Grott hupst direkt auf den Peter zu. Dem rutscht jetzt doch sein Herz in den Hosensack. Wie es scheint, ist die Grott, im Gegensatz zu dem Kläffer, im Kuss nicht abgeneigt. Sie spitzt die Lippe und bleibt direkt vom Peter stehen. Dem steht der Mund offen. Und er ist sich irgendwie seiner Sache doch nicht mehr so sicher. Die
dicke, schlunzige Sabberfähre ziehen sich aus dem Mundwinkel und gleiten wie Wasserfell auf der Butte. Insgesamt ist das ganze Viech einfach nur schlunzig. Und aus dem Maul verströmt es so ein unglaublich intensiv lieblicher Fischgeruch. Im Peter wird's ganz anders. Er muss erst einmal wachsen. Die Grotte beugt sich zu ihm nunner, und als ob nicht alles schon eklig genug wäre, da macht sie sich mit ihrer riesigen Schlabberzunge jetzt auch noch die Lippe extra feucht. Das ist zu viel für den Peter. Jetzt bringt sich sein Bewusstsein in Sicherheit und die Welt wird schmal und immer schmäler, bis in Dunkelheit einhüllt und seine Fantasie ihn in sichere Gefilde tracht. In dem Moment, als er auf dem Boden aufschlacht, da hört man einen lauten Knall. Die Grotte verschwindet, die Schatztruhe rauscht 100 Meter tief in der Boden. Er hat den Schatz nicht gewinnen können. Er war wohl später noch öfter um Mitternacht auf der Lichtung. Das weiße Fräulein hat er allerdings nie wieder gesehen. Und bis heut ach niemand anascht. Ja, manchmal ist der Preis für deine vermeintliche Schatz einfach zu hoch. Es sei denn, man hat Spaß dran, schlunzig Grotte zu knutschen. Naja, jedem das Seine. Und wer weiß, wenn ihr demnächst eine kleine Wanderung um Engebach oder durch die Mehlinger Heide machen, vielleicht treffen ihr ja auf innere Lichtung auf das weiße Fräulein. Aber Vorsicht, lassen euch bloß nicht verrückt machen. So, das war's dann mit dem heidischen Geschichtel. Ich hoffe, ich hab euch mit der Sache ein bisschen unterhalten können und ihr habt kurzweil beim Haushalt mache, auf dem Weg in die Arbeit, beim Eischlofe oder vielleicht sogar auf dem Zahnarztstuhl gehabt. Und falls ihr jetzt noch kurz Zeit habt, den Kanal zu abonnieren, eine 5-Sterne-Bewertung durchzulassen, einen Daumen nach oben zu drücken, dann freue ich mich riesig. Und vielleicht, wenn ihr ja auch noch einen lieben Kommentar schreibe, dann können wir den Algorithmus ein bisschen in Wallung bringen und den Pelzer-Sahre-Schatz in unseren schönen Pelzer-Dialekt in die virtuelle Weide austragen. Das wäre ganz großartig. Vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank, dass ihr euch die Pals-Geschichte immer wieder anhören. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Passen aufeinander auf, machen's gut und Servus.